Identität, die neue Predigtserie. Wir haben als Gemeindeleitung schon länger davon geredet und gesagt, wir möchten uns stärken und wissen, was für eine Autorität haben wir als Christen. Was heisst das? Und wir haben gemerkt, oft kennen wir unsere Autorität nicht, weil wir gar nicht wissen, wer wir sind. Es ist interessant, wie wenig ich manchmal mich kenne. Ich weiß nicht, ob ihr das auch von euch her kennt. Manchmal gibt es Momente, da denke ich, wieso werde ich plötzlich so eifersüchtig? Ich habe doch keinen Grund. Und doch bin ich es. Und ich werde es nicht los. Wieso bin ich heute so gereizt? Was ist los? Und dann sage ich meistens, ja, der oder die ist schuld oder zu wenig Schlaf oder irgendetwas. Aber es kann es ja nicht sein. Es gibt Tage, da bin ich genauso nicht gereizt, aber genauso wenig schlafen. Wieso denn? Wieso kann ich am anderen Tag so ruhig sein und ist alles gut? Und ich habe einfach den Frieden im Herzen, egal was passiert rundherum. Und wieso habe ich manchmal ein Bauchgefühl und ich handle danach und sage zum Beispiel die Sache ab und sage, nein, das mache ich nicht mit. Und im Nachhinein stellt sich heraus, dass der Entscheid genau richtig war. Wieso ist das? Ist das einfach nur Bauchgefühl? Ist mehr dahinter? Was läuft mit mir? Was ist eigentlich meine Identität? Ich glaube, Identität ist mehr als nur mein Pass oder mein ID-Ausweis, den wir heute fast täglich überall immer wieder zeigen dürfen. Es ist mehr als das. Auch wenn dort mein Name draufsteht, ich bin mehr. Da ist mehr drin. Meine Identität bedeutet mehr als nur, wie ich heiße. Ich habe im Juni den Epheserbrief wieder mal durchgelesen. Grosse, fast der ganze. Und dann hat es mich wieder neu gepackt und ich drin geschaut habe. Was Gott alles sagt über uns, was wir sind als Christen, was wir für Zusprüche bekommen. Und habe gemerkt, da ist so eine Fülle drin. Und habe verschiedene Sachen rausgenommen und gemerkt, wow, das ist riesig und faszinierend, dass wir gar nicht fassen können. Manchmal bin ich ein Vers stehen geblieben und einfach nur gestaunet. Und aufgrund von diesen Notizen ist die Predigtserie entstanden, wo wir jetzt drin gehen. Das heisst, es hangelt sich irgendwie schon im Epheserbrief nach. Wir werden aber nicht eine Vers-für-Vers-Auslegung machen. Und doch hat es immer wieder so Epheserbrief-Versen, die das Zentrum sind von diesen Predigten. Und als ich so am Vorbereiten war, trainiert, gebetet, geredet habe, sind wir unterwegs mit Freunden im Nachhinein. Und dort ist wie einmal meine Sicht geschärft und korrigiert worden. Wir haben diskutiert und gesagt, ja, das mit dem Zuspruch ist ja gut, aber kann das jeder haben? Hat das jede Identität? Oder gibt es einen Unterschied? Und habe gemerkt, auf der einen Seite müssen wir ganz fest lernen, was haben wir in Christus, was sind wir mit ihm zusammen? Und auf der anderen Seite dann müssen wir aber davon reden, was braucht es, um mit ihm unterwegs sein. Und zwar ja, aus folgendem Grund. Ich mache gerade das Geschichte, es ist einfacher zu verstehen. Serena und ich sind eines Tages, haben ein Telefon bekommen von unserer Bank, da zum Postfinanzen, und haben gesagt, Kassier Zwicky, wir möchten Ihnen einfach mal Danke sagen für Ihre Treue und so. Wir haben eine Idee. Haben Sie Interesse an einem Konzertbesuch? Wir so, ja, das ist interessant. Er hat dann erklärt, was es ist und dieses und so. Und wir so, hey, cool, ja doch. Und sie, schauen Sie, wir laden Sie ein. Sie für Sie und Ihre Frau, oder wenn Sie jemand anderen wollen, nicht auch, aber Ihre Frau ist nicht die Beste und so. Gehen Sie doch miteinander in das Konzert, wir laden Sie ein. Wir so, wow, so cool, machen wir gerne. Haben da unseren Gucci mitgenommen, sind dort angegangen, haben die bei der Kasse gezeigt, den Eingang, Billett kontrolliert, alles gut. Sind weitergegangen und dann ist dort, sind wir so in den IFO, wie nennt man es? In den Eingang reingekommen und dann ist dort die Tür gestanden, VIP-Lounge Postfinanzkunde. Wir so, wow, wir haben den Brief angeschaut und gedacht, dort können wir sicher rein. Sind wir an der Tür, steht zum Portier dort, ist ein Pilot angehebt. Ja, sie braucht da den Gucci. Gucci? Wir haben einander genommen, nichts gefunden. So, nein, haben wir nicht. Fehlt. Nein, wir haben doch keinen Gucci. Aber der Brief. Und der, ja, los, wenn Sie einen Gucci nicht haben, müssen Sie einmal retour. Unten hat es einen Infodesk von der Postfinanz. Gehen Sie dort schauen. Und haben gewandert. Sie, wir haben die oben rein wollen, wir haben aber den Gucci nicht. Ah, Sie haben keinen Gucci. Ja, schauen Sie, wir schauen gerade und so. Gehen Sie fangen um, sagen Sie das und das, können fangen rein und wir schauen dann nachher. Gut, sind wir reingegangen, sind in der Lounge rein. Und dann, schön, ein paar sind das, ich weiss, es haben geschätzt 50 bis 100 Leute drin, alle eleganter gekleidet als wir, alle ein bisschen nobler aussehend. Okay, wow, schön, sind die Tunnel angelaufen, haben uns da irgendwie die Mischung zwischen ein bisschen vorsichtig verhalten und doch freudig an dem Apporo dort bedient. Und ja, haben da versucht, irgendwo zu schauen, wie bewegt man sich da, was macht man da. Und wir haben ganz viel gelernt in dem Moment. Mit welchen schwätze ich, mit welchen nicht. Und so beobachte ich ein bisschen und es war ganz ein komisches Gefühl gewesen. Man fühlt sich sehr unsicher, nicht so ganz richtig am Ort und doch irgendwie schon. Hast du so einen Brief, oder? Wir sind da drin gestanden und nicht genau gewusst, gehören wir dazu oder nicht. Irgendwie haben sie uns dann vergessen, wir haben das Ticket oder die Gutschein nicht bekommen oder nichts mehr gesehen. Auf jeden Fall in der Pause hat man wieder reingehen können. Wir sind dann wieder gegangen, aber das Gefühl ist nicht besser geworden. Wir haben dann langsam gemerkt, irgendwie hat es da andere Leute, die schwätzen mit gewissen, man geht aufeinander zu, man kennt sich sogar mit Namen, man wird mit Namen angesprochen. Zu uns sind sie nie gekommen mit Namen. Langsam aber sicher habe ich das Gefühl gehabt, ich bin fehl am Platz da. Irgendetwas stimmt nicht. Ich glaube, ich bin schon Postfinanzkunde, aber ich glaube, ich habe zu wenig auf dem Konto, um da rein zu sein. So hat es sich ein bisschen angefühlt. Wir haben es nicht ganz aufgeklärt, bis zum Schluss nicht. Wir sind dann nicht gefragt und uns sind nicht gefragt worden, sondern wir sind dann an die Veranstaltung gegangen und haben wie ein Gefühl gehabt von, wir glauben, wir sind nicht ganz am richtigen Ort gewesen. Und trotzdem sind wir toleriert worden. Das Bild merke ich, dass mir oft auch anderen Christen manchmal so etwas vermittelt. Ein Gefühl von, hey, gehörst du zu, bist genauso Christ, hast alles auch, darfst alles haben. Du, in Christus hast du die Autorität, hast du die Vollmacht, kannst du das und dieses. Und dann gibt es manchmal Leute, die hocken in Gemeinde und sagen, ja, das stimmt. Ja, lässig, okay, ich kann alles in Jesus, mache ich doch. Und dann fangen sie an leben, probieren aus und es geht nicht. Sie fangen an zu beten, wie sie es gehört haben, wie die anderen auch beten, die so Gemeinden. Und es passiert nichts. Irgendwie fühlt man sich nicht so ganz wohl und am Platz. Irgendetwas fehlt. Jetzt in dem Fall nicht das viele Geld auf dem Konto, wie in unserem Fall, sondern etwas anderes. Man merkt, da fehlt irgendetwas. Und das haben wir eben im Gespräch mit den Freunden einmal davon gehabt. Wie schnell tun wir als Gemeinde sagen, hey, mit Jesus hast du alles, weißt, du bist Christ und dann hast du das alles, hast Zugang und kannst und darfst und sollst und sowieso. Grossartig. Und viele kommen dann so halbpatzig in die Gemeinde rein, sage ich jetzt so, kommen trainiert geschlichen und glauben, dass sie dazugehören. Und wir tun das, als würden sie dazugehören. Und doch tief im Herzen merken sie, das stimmt etwas noch nicht. Und dann sind sie dem gemeint, bewegen sich drin, werden vielleicht sogar zum Mitschaffen gefragt. Und doch innerlich merkst du so, irgendwie fehlt mir etwas. Irgendwie fühle ich mich ein bisschen komisch, nicht ganz wohl, nicht ganz am Platz. Aber lieber nicht darüber reden, weil es irgendwie tun alle so, als gehören sie dazu. Das Gefühl, das ich dort erlebt habe, in dieser VIP-Lounge, habe ich ganz am Anfang als Christ gekannt. Und höre ich hier und da wieder von Leuten vom Gespräch, wie sie sich fühlen in der Gemeinde. Ja, wir haben zu schnell Gefahr, nachdem wir in den 70er und 80er Jahren fest davon geredet haben, du darfst nur abig mal, wenn, dann und so weiter, hat man angefangen, plötzlich her in der Freikirche und gesagt, nein, weißt du, ihr seid alle willkommen, musst einfach Jesus gern haben und gut ist. Langt das? Einfach sage ich an Jesus auch noch gern? Ist dann gut? Bin ich dann wirklich dabei? Habe ich dann eine neue Identität? Oder fehlt wirklich etwas? Ja, wer hat Anrecht auf die neue Identität? Wo die Bibel so viel mal davor redet. Lange es, wenn ich als Kind mal gesagt habe, Jesus, ich möchte, dass du mein Freund bist? Und ich habe es dort sogar aufgeschrieben in der Bibel. Lange das? Ist das genug, um die neue Identität zu haben? Oder braucht es mehr? Lange es, wenn ich ein Bekehrungsgebet gesprochen habe, mal und ich weiß noch wann? Oder ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie? Oder muss ich regelmäßig in die Kirche gehen, Gottesdienst besuchen, damit ich das Anrecht habe auf die neue Identität? Braucht es eine Taufe, dass ich die neue Identität habe oder nicht? Was ist es, dass ich merke, doch, ich bin neu in Christus, ich habe etwas Neues, es ist anders, ich gehöre voll und ganz dazu und nicht mehr die Zweifel, habe ich es, bin ich es oder was ist es? Das ist das heutige Thema. Wir werden in den nächsten Predigten darüber reden, dass, ich sage jetzt, wenn du das VIP-Ticket hast, was du dann bist und was du dann hast. Aber heute möchte ich mich ganz fest auf den ersten Punkt einlassen, einfach um euch nicht falsche Hoffnung machen und falsch versprechen. Wie über das, was wir jetzt dann reden, von der Identität in Christus, das ist etwas für die, die in Christus leben. Und nicht für die, die finden, es ist noch spannend mit dem Jesus, vielleicht wäre es noch etwas. Nein, dann hast du es nicht. Aber dann hast du Interesse an dem und dann los gut zu. Und los, was wir alles Faszinierendes haben. Und mich hat es wirklich fast umgehauen, als ich gelesen habe, was wir alles haben in Christus. Das ist immens. Also, das sind wirklich Welten, die mich begeistert, sind wieder neu. Der erste Vers im Epheserbrief redet eben genau von dem. Und darum komme ich auf das Thema. Dort heisst es, ich darf das selber steuern, hat mein Sohn gesagt, genau. Paulus, Apostel Christus, Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen, an die in Ephesus leben und zu Gottes heiligen Volk gehören. Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens in Jesus Christus verbunden seid. Da fängt er schon an, davon zu reden. Wer spricht das Heiligen an? Wer ist heilige Volk? Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens in Jesus Christus verbunden seid. Es kommt da nicht so genau raus. Darum habe ich eine Parallelstelle genommen vom Korintherbrief. Dort heisst es so. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung geworden. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist geworden. Und das ist das, wo man dann viel als Christen findet, nein, das Alte ist immer noch da. Ich sehe es ja, ich merke es, die Zweifel, die Zorn und all diese Sachen. In dem Fall bin ich nicht neu. Doch, du bist ganz neu. Aber es hat vorne dran ein Wenn. Und das müssen wir anschauen. Wenn jemand in Christus ist. Das ist das Wichtigste von heute, wo wir heute miteinander trainieren gehen. Es heisst in Christus. Es heisst nicht bekehrt. Es heisst nicht getauft. Es heisst nicht von diesem jenes Gebet gesprochen. Sondern es heisst in Christus ist. In ihm sie. Interessant ist die Formulierung, in Christus sie, in Christus, kommt im Neuen Testament 170 Mal vor. 170 Mal heisst es in Christus, in ihm. Nur schon im Römer 16, das sind am Abschlussbrief, also der Schluss vom Römerbrief, wo der Paulus noch ganz viel Grüße gibt. Und dann sagt er, grüß mir die Person, wo in Christus läuft. Grüß mir die Person, wo in Christus unterwegs ist. Und die Person, wo in Christus, er benennt alle in Christus. Er sagt nicht, wo bekehrt sind, wo tauft sind. Er sagt, in Christus, wo in ihm inne sind. Das in Christus, glaube ich ganz fest, ist das VIP-Ticket. Das ist der Schlüssel, das ist das, was die neue Identität gibt. Die neue Identität ist nicht, dass ich etwas gemacht habe, sondern dass ich in Christus bin. Und das Ganze ist keine Geschmackssache oder so, oh, da gibt es ein Upgrade für Christen. Überhaupt nicht. Sondern das ist der Unterschied zwischen Christ und Nicht-Christ. Das ist der Unterschied, was macht, ob du Leben hast oder Tod hast, dass ich Christus sehe. Dort drin entscheidet sich alles. Egal, welche Konfession und welche Meinung du hast, was du zu dieser oder jener theologischen Frage für eine Meinung hast, dass in Christus ist der Schlüssel in allem hinein. Da geht es um Glauben oder Nicht-Glauben. Da geht es um Leben und Tod. Was heisst in Christus? Ganz kurz die Basis zusammengefasst aufgrund von einem ganz bekannten vier Punkten, denen möchte ich gerne nachgehen. Die kennen ihr wahrscheinlich. Das sind die vier Punkte. Der erste Punkt, ganz einfach, Gott liebt Menschen. Das hat er schon immer, schon beim Schaffen. Er hat uns erschaffen und hat uns geliebt und gesagt, ich liebe dich, Mensch, und darum mache ich dich. Ich möchte Gemeinschaft haben mit dir. Ich möchte Beziehung haben mit dir. Und das ist ganz wichtig, Beziehung heisst Leben. Heutzutage hat man das Gefühl, Leben heisst biologisch überleben. Darum schützen wir unser biologisches Leben. Aber aus Gottes Perspektive und fertig denkt, Leben heisst Beziehung. Also wenn jemand gestorben ist, ist die Beziehung gekappt. Darum sage ich mir, er ist gestorben für mich. Obwohl er noch weiterlebt. Und genau darum, das ist nachher dem zweiten Punkt, der passiert ist beim Sündenfall, seht ihr erstmal und immer wieder in unserem Leben hinein, wo Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben und Gott hat gesagt, wenn ihr davon esset, werdet ihr sterben. Und Schlange sagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Und sie essen von dieser und sie sind nicht gestorben. Also gestorben im Sinn, wo wir manchmal denken. Nein, sie haben weitergelebt, sie haben sich bewegt und dann können schwätzen. Aber die Beziehung zu Gott war in dem Moment da tot. Darum gestorben. Die Beziehung tot. Sie waren getrennt von Gott. Und genau das Gleiche in unserem Leben. Dort, wo wir mit Sünden anfangen, und das fängt übrigens schon ganz klein an, also ich erlebe es gerade bei unseren Jüngsten wieder, schon dort fängt man an, Lügen und was auch immer alles machen. Schon von dem Moment an ist mir gegenüber Gott tot. Gestorben. Die Beziehung ist tot. Eben trennt. Und dabei hat Gott sich geliebt, mit uns Beziehung zu haben, das Leben mit uns, das Leben teilen. Und dann geht es weiter nachher. Die ganze Geschichte von unserem Egoismus, wo wir nur an uns gedacht haben, wo wir nicht mehr an Beziehung denken, sondern uns, dass Beziehung uns dient und all diese Sachen, das ist die Sünde, die um uns herumdreht. Wir reden von dieser Sünde, oder ich nenne es dann gerne den Egoismus. Dass ich mich im Willen tue, dass ich auf dem Thron hocke, dass es um mich geht, dass es mir gut geht, dass ich genug habe, dass ich. Das ist die Sünde, die regiert in uns. Kann man sehr gut gleichsetzen. Das trennt von Gott. Und Gott sagt, wirklich, wenn es nur um dich geht, kann ich nicht mit dir zusammen sein. Da regiert etwas anderes. Und das hat nicht Platz. Oder anders formuliert, in dem Moment ist der Geist, wo die Sünde gekommen ist, ist der Geist, der uns regiert hat, der Heilige Geist, weggekommen aus unserem Leben. Und wir sind tot gewesen. Er hat gesagt, ich verabschiede mich, tschüss, ich habe keinen Platz mehr. Auf deinem Thron hat es keinen Platz mehr für Gott. Sondern da hockt plötzlich das Ego drauf. Dein Geist, dein Ego-Geist hockt da drauf. Und regiert dich als Mensch. Und so hat sich Gott müssen zurückziehen, weil er unter anderem ein Gentleman ist und nicht darum streitet. Sondern er sagt, wenn du möchtest, sterbst. Du darfst deinen eigenen Geist auf den Thron setzen. Und das haben die Menschheit gemacht, haben wir immer wieder gemacht. Und an dem Punkt sind wir gestanden. Wo Gott gesagt hat, okay, eigentlich würde ich gerne, aber ich kann nicht mehr. Da sitzt jemand Falsches auf deinem Thron, auf deinem Lebensthron. Und dann kommt der dritte Punkt. Gott hat gesagt, ich möchte dich nicht so lassen. Du kannst dich gar nicht befreien aus dem raus. Weil du hast gar nichts anderes zum drauf setzen als dein Ego. Also braucht es irgendeinen Weg, um dich zu befreien. Und das ist die ganze Geschichte, warum Jesus gekommen ist, warum er gestorben ist, ohne Schuld, damit er die Schuld von uns mitnehmen kann in den Tod. Und so ist Jesus gestorben. Stellvertretend. Für dich, für mich, für uns. Durch das, dass er gestorben ist, können wir unseren Ego-Geist mit Jesus in den Tod schicken. Ich führe es jetzt aus zeitlichen Gründen nicht ganz aus. Aber unser Ego, das auf dem Thron hockt, können wir nehmen und sagen, Jesus, nimm es mit. Und durch das ist der Platz wieder frei auf dem Thron. Durch das ist Platz da, dass der Heilige Geist wieder Einsitz nehmen kann auf unserem Thron. Und dass der Geist wieder regieren darf über uns. Und mit uns ist oft die Seele gemeint. Also die Seele vom ich habe Lust, ich würde gerne, ich bin glücklich, ich bin traurig. All die Gefühle, all die Sachen haben viel mit unserer Seele zu tun. Das ist nicht der Geist, der auf dem Thron sitzt, das ist unsere Seele. Und die Seele wird regiert von dem, der auf dem Thron sitzt. Das heisst, durch das, dass ich Christ werde, dass der Thronwechsel passiert, der Herrschaftswechsel, heisst es nicht, dass meine Gefühle alle weg sind. Das ist noch wichtig. Es heisst nicht, dass ich mich nur noch gut fühle. Aber es regiert jemand anderes und ich unterordne mich dem und auch die Gefühle. Und so ist Jesus gestorben. Und sucht uns und sagt, du, ich habe einen Weg für dich. Wo bist du? Bei Adam und Eva. Adam, wo bist du? Hat er gefragt. Beim Jesaja, der Jesaja hat nachher gerufen zum Volk, Volk, kehret um, ihr seid auf dem falschen Weg, dreht um. Das ist nicht die Lösung, die er steht. Gott hat das Volk gesucht, durch Jesaja. Später der Johannes, der Täufer. Tönt Buß, hat Johannes gesagt. Tönt Buß und lasst euch taufen. Bekennet, dass die falsche Person auf dem Thron hockt. Jetzt in meinen Worten heute. Der Petrus hat Pfingsten, in seiner Predigt. Was sagt er? Kehret um, bekehret euch. Hört auf, den auf dem Thron sitzen lassen. Tönt ihn weg, nehmt ihn weg und sagt, der muss weg vom Thron. Der Paulus in Athen fordert, Gott fordert, dass ihr umkehren sollt. Und Jesus selber zu einem Schriftgelehrten, du musst von Neuem geboren werden. Alles die gleichen Worte, die Gott durch die ganze Bibel durch, von Anfang bis zum Schluss immer wieder sagt, kehret um, hört auf, so nicht, es ist falsch, gesteht ein, dass es falsch ist. Das Umkehren, ist eine Aufforderung an uns. Ist eine Frage an dich. Willst du umkehren? Möchtest du? Die Wiedergeburt ist eine Neuschöpfung. Das ist etwas Neues. Das können wir nicht machen. Das Umkehren können wir. Wir können sagen, weg mit dem, bitte nicht mehr. Das will ich nicht mehr. Der soll nicht auf dem Thron hocken, das Ego. Der möchte ich los sein. Aber dass der Neue kommen kann und drauf sitzen, das können wir nicht machen. Das ist ein Geschenk von Gott, das ist ein Wunder von ihm. Da können wir darum bitten. Das ist Gottes Angelegenheit, dass es erfüllt und nachher, dass er regiert und wie er regiert über uns, genauso. Wir dürfen dann lernen, was heisst, unter der Regierung von dieser neuen Identität zu sein. Mit der Taufe sage ich genau das aus. Mit der Taufe sage ich, ich bin mit Christus gestorben und mit ihm verstanden. Der Römer 6, Vers 3 und 4 sagt das wunderschön. Oder wisst ihr nicht, was es heisst, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen werden in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Gott noch weiter, er bringt dort ganz viel in dem Kapitel über das Taufe, was bedeutet es. Aber der Punkt ist heute das, gestorben mit ihm. Durch die Taufe sagen wir, Jesus, mit dir zusammen sind wir gestorben. Mein altes Ego, mein altes Ich ist gestorben. Ich darf deinen Tod auf mein Leben beziehen und sagen, stimmt, jetzt sterbe ich. Mein Ego darf sterben. Sich selber gestorben sein, heisst nicht, oh Jesus, ich habe einen Fehler gemacht, vergib mir, ich möchte es jetzt besser machen. Das heisst nicht, sich gestorben sein. Das heisst nur bekennen, dass ein Fehler passiert ist. Es heisst auch nicht, tut mir leid, Entschuldigung und jetzt mache ich meinen Weg weiter. Sich gestorben sein kannst du nicht weitermachen, wenn du tot bist. Ein Toter kann nicht weitermachen. Jesus sagt im Johannesbrief, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Und nichts ist herzlich wenig. Das meint er mit dem Herrschaftswechsel, das meint er mit dem Gestorbensein. Dass der Thron ausgewechselt, der Thronsitz ausgewechselt wird, dass eine neue Regierung drauf kommt. Und die Ego-Regierung, die gesagt hat, ich, der Kind sage ich auch mit der Wötti. Ich Wötti, oder? Der Wötti. Der Wötti, der gibt es nicht mehr. Der ist weg. Der gehört nicht zu dir. Das Ego dürfen wir wegtun. Das ist nicht Gottes Reich, das ist nicht Gottes Herrschaft. Solange der bei dir in deinem Leben drin ist, kann Gott nicht regieren. Solange der in deinem Leben drin ist und darf bestimmen, sagt Gott, habe ich keinen Platz. Solange hast du die neue Identität nicht. Sondern du lebst in der alten Identität. Von dem Moment, wo du sagst, nein, die neue darf regieren, hast du die neue Identität. Wenn du sagst, doch, ich bin mir gestorben, ich möchte nicht mehr das, was ich alles will, ich möchte mich selber sterben, meine Wünsche, meine Ziele, all das sterben lassen. Von dem Moment darf er die Herrschaft einnehmen. Wir kommen dann in der Serie auf all die Fragen von Kampf hin und her und die Wechselwirkungen und wer darf bestimmen und so weiter. Das kommt noch. Es geht zuerst um die Grundlage legen heute, gell? Nicht, dass ihr da verwirrt werdet. Aber der Herrschaftswechsel muss passieren. Ganz bewusst. Das ist nicht etwas, was einfach so passiert. Bei den einen passiert das genau bei der Bekehrung, wo sie sagen, ich möchte in meinem Leben einen Herrschaftswechsel. Und das verhebt. Und andere haben als Bekehrung vielleicht mehr gefunden, dass Add-on, also der Zusatz von Jesus, wäre noch gut in meinem Leben. Oh, der könnte mir auch noch helfen, dass ich besser bin, dass ich erfolgreicher bin in meinem Leben. Dass mir mehr gelingt. Hey, ich nehme den noch dazu. Dass ich eine Rückversicherung habe, wenn ich nicht mehr weiter weiss. Das ist die falsche Sicht auf die neue Identität. Dann wirst du nicht eine neue Identität haben. Wie dann wirst du, wie der Albert Einstein vorhin, mit dem Pass umeinander laufen, aber man wird dich mehr belächeln. Nicht die Welt. Die Welt glaubt es dann ganz fest. So wie ich es erlebt habe im VIP-Lounge, die Leute haben das auch irgendwie abgenommen, sich dazugehören. In der geistlichen Welt wissen die sehr wohl, wo du hingehörst. Und die werden darum auch so um dich kämpfen. Du wirst merken, wie du immer wieder aufs Böse gezogen wirst. Und du fragst dich, warum. Es kann sein, dass du den Herrschaftswechsel nicht vollzogen hast in deinem Leben. Und aus dem Grund darfst du dich ins Böse ziehen, wie das Böse regiert über dich. Umkehren heisst das Leben auf den Kopf stellen. Dein ganze Leben, deine ganzen Pläne. Alles, was du da hast, machst du jetzt aus einem anderen Grund, unter einer neuen Regierung. Die neue Frage beschäftigt nicht mehr, was will ich, sondern was willst du, Gott? Das ist die neue Frage, die dich jeden Tag beschäftigt. Schon beim Aufstehen. Gott, das ist dein Tag. Was willst du heute? In Situationen einlaufen, die du nicht so geplant hast. Gott, was willst du heute? Nicht, was will ich heute? Ich wollte auf den Zug und jetzt habe ich ihn verpasst. Nein, Gott, was willst du, wenn ich den Zug verpasst habe? Was willst du, wenn ich das und dieses verloren habe? Wenn ich dort und dieses versagt habe? Was willst du? Der C.S. Lewis, Theologe aus Mitte 20. Jahrhundert, sagt, es gibt nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille soll geschehen. Und die, die Gott zu ihnen sagt, dein Wille soll geschehen. Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille soll geschehen. Und die, die Gott zu ihnen sagt, dein Wille soll geschehen. Die Unterscheidung von den Menschen, und ich finde, C.S. Lewis hat es sehr genau gesagt, unterscheidet sich am Willen, was wir wollen. Und das ist ja, dein Wille soll geschehen, ist ja da, wie das für den einen oder anderen klingelt zwischen den Ohren. Das ist das, was Jesus gesagt hat, kurz vor dem Kreuz. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Ja, ich möchte nicht an das Kreuz, hat Jesus gebetet. Ich habe gar keine Lust, wirklich nicht. Das ist nicht das, was ich will. Es tut mir weh und es leidet und hilft. Ich habe Angst vor all dem, sagt Jesus im Gebet dort. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Das ist ein Gebet von jemandem, der sagt, Gott, dein Geist darf regieren in meinem Leben, nicht mein Geist. Wie oft stehen wir vor Situationen und sagen, oh, das will ich nicht, nein, da habe ich keine Lust. Und was ist, wenn Gott sagt, aber ich will, dass du machst. Ich möchte, dass du das erlebst. Ich möchte, dass du da durchgehst. Oh nein, Gott, bitte nicht. Nimm sie weg. Jesus hat auch gesagt, wenn es geht, nimm sie weg. Aber, und das Aber ist so wichtig, das nimmt alles wieder weg und sagt, das wäre mein Wunsch, theoretisch. Ich stelle ihn auf die Seite. Und jetzt, Gott, du darfst bestimmen. Mein Geist sterben lassen. Das ist der Schlüssel von heute. Der Galaterbrief, auch von Paulus geschrieben, sagt Folgendes. Kannst du mich schon drücken, Andrin? Dankeschön. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wieder was in mir, hä? Erstaunlich, was überall. Ja, du ergänzt mich richtig. Ja, ich habe einen Fehler gemacht und ich bin aufgeräumt, Korrektur. Eine Wortverwechslung, dass man es versteht. Was kannst du denn sortieren? Danke, Serena. Du siehst, so gut, wenn man korrigiert wird. Also, es ist die Seele, die muss sterben und nicht der Geist. Weil unser Geist gibt es gar nicht mehr. Der ist tot. Der ist gar nicht da. Wir haben den Heiligen Geist. Also, ist tot. Nein. Jetzt mischt es. Moment. Willst du mich schnell ergänzen? Kannst du es gerade? Gut. Es geht darum, dass unsere Seele auf dem Thron hockt und immer wieder auf dem Thron drauf sitzen. So muss ich es formulieren. Gell? Unsere Seele wird immer auf dem Thron drauf sitzen und wir müssen den wieder abschicken und sagen, nein, du bist tot, Seele, du bist nicht die, die regieren darf. Ist das richtig formuliert? Aber es ist nicht der Geist, sondern unser Geist haben wir. Richtig. Und Gott aktiviert unseren Geist wieder. Er wird lebendig, weil er kommt. Und da passiert die Heirat zwischen dem Heiligen Geist und unserem Geist, wo wir nicht checken, wie ist das. Und das ist das, was auf dem Thron sitzt nachher. Aber es ist unser Geist, der nachher unserer Seele das sagt, du bist gestorben, bist tot und jetzt darf der Geist regieren. Jetzt habe ich es richtig formuliert, gell? Genau, es ist... Also, Ich setze mich nochmal genauer mit umeinander, dass ich es nochmal ganz genau sagen kann in der nächsten, übernächsten Predigt. Wir brauchen das nachher noch. Aber es ist wichtig, dass sortiert ist was und was ist auf dem Thron. Danke sehr für die Korrektur, ganz wichtig. Also, mein altes Leben mit Christus ist am Kreuz gestorben. Darum lebe ich nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Und das ist der Schlüssel, dass Christus in mir lebt. Er ist der jetzt regiert. Aber mein altes Ich ist gestorben. Sehr oft muss ich sagen, Christian, du bist tot, du musst nicht mehr, es ist okay. Oder eben dann meiner Seele sagen, hey Seele, kannst du dich beruhigen? Ich brauche es nicht mehr so, du musst gar nicht so tun. Du kannst ganz ruhig werden. Psalmist sagt, was bekümmert sich meine Seele in mir und ist so unruhig? Harre auf Gott. So, hey, schau auf Gott, das ist gut, das ist ruhig sein. Du musst gar nicht so wehen und klagen und aber ich finde und Hilfe kann ich nur. Es ist, die Seele darf wirklich einfach sagen, es ist gut. Oder anders formuliert, ich glaube, das ist, ich weiß gerade nicht mehr von welchem Theologen, hat das etwas Schönes gesagt, im Englischen, if God is your co-pilot, please change your seats. Also wenn Gott dein Co-Pilot ist, bitte tu den Platz wechseln. Wenn Gott der ist, der dich unterstützen soll, wenn du nicht mehr weiter weißt und du findest, ich fahre, fliege durch mein Leben durch und ich steuere wo durch und Gott hockt nebendran, dann ist es Zeit, zum Platz zu tauschen. Er soll sagen, wo durch und wir hocken nebendran und unterstützen ihn. Nicht er soll uns unterstützen. Ja, zusammenfassend oder einfach einmal auf den Punkt kommen. Was ist das, was du möchtest in deinem Leben? Möchtest du die neue Identität erleben, kennenlernen, was es heisst, in Christus leben? Das bedeutet aber als Eintrittspreis, dass du deinen Willen sterben lässt. Dass dein Ego sagt, das ist tot, das tun wir weg, es geht nicht mehr um das. Und das heisst ganz Praxis im Alltag hinein, immer wieder, nein, nicht was ich will, was du willst. Nicht mein Wille, dein Wille. Und das wird heute Nachmittag schon anfangen, in deinem Alltag. Und du wirst merken, jetzt kann ich mich entscheiden, will ich, wie ich will? Oder bin ich bereit, sage Gott, ich mache, wie du willst. Ich vertraue darauf. Ich glaube dir, dass es gut kommt. Auch wenn es nicht so kommt, wie ich möchte. Willst du dein Wille oder sein Wille? Das ist die entscheidende Frage. Ob du eine neue Identität kannst lernen, drin laufen und laufen drin. Oder ob du immer wieder hinkst und wirst merken, wie die Dynamik fehlt und wie du nicht ganz dazugehörst zu dem Neuen. Ich habe als Abschluss ein Gebet dabei, wo, wenn ihr möchtet, dürft ihr draufstehen und mitbeten, das Gebet. Ich möchte es euch kurz mal zeigen. Es sind 3 Teile. Das erste geht darum, O Jesus, der du freundlich und demütig bist, erhöre mich. Befreie mich, Herr Jesus, vom Wunsch, geliebt zu werden, geehrt zu werden, bewundert zu werden, bevorzugt zu werden, um Rat gefragt zu werden, anerkannt zu sein. Das ist das alte Ich, das anstreit. Ich möchte Bewunderung, ich möchte bevorzugt werden. Ich möchte gefragt werden, ich möchte wichtig sein. Und geht dann weiter, befreie mich von der Angst, gedemütigt zu werden, übersehen zu werden, korrigiert zu werden, vergessen zu werden, belächelt zu werden und verdächtig zu werden. Das ist die Angst von unserem Ich. Und findet, ui nein, Hilfe! Wenn das passiert, jetzt muss ich mich wehren. In dem Gebet nicht sagen, nein, ich möchte nicht, ich möchte frei werden von dieser Angst. Weil ich weiss, was dein Wille ist besser als mein Wille. Und der dritte Teil heißt dann, und Herr Jesus, in deiner Gnade erwecke mir den Wunsch, dass andere mehr geliebt werden als ich, dass andere mehr respektiert werden als ich, dass andere bevorzugt werden und ich zurückstehe, dass andere geehrt werden, während ich ignoriert werde, dass andere ausgewählt werden, während ich übersehen werde, dass andere heiliger werden als ich, solange ich nur heilig genug bin für dich. Das ist das Gebet, das ich gerne mit euch möchte sprechen, wenn du einfach merkst, doch, das ist das, was ich auch möchte. Das ist eigentlich mein Wille. Auch wenn es weh tut, auch wenn es nicht das ist, was ich, was Ego will, das möchte ich eigentlich. Ich möchte mich dir unterstellen. Ich möchte Gott, dass du auf dem Thron sitzt, dass du darfst regieren über meine Seele, über mich. Wir werden nach dem Gebet in eine Lobpreiszeit übergehen. Und auch in dieser Lobpreiszeit einmal dir die Möglichkeit geben, um einfach vor Gott zu kommen. Entweder in diesen Liedern, wo du merkst, das sind deine Gebete, wo du ihm zusprechen kannst und ihm wie dich einmal unterstellen in seiner Leitung, unabhängig von deinen Gefühlen. Oder aber, was wir heute werden anfangen, auch ein Gebets- und Segnungsteam haben. Das wird heute Morgen Gisela und Serena sein. Sie werden da hinten sein, bei der Bar rennen und dort dürfen einen geistlichen Kaffee empfangen. Das heisst, einfach für euch beten lassen. Wenn ihr sagt, gerade zu diesem Thema vielleicht, sagt, oh, das möchte ich noch mal nageln, da möchte ich noch mal etwas benennen. Geht zu ihnen und lasst für euch beten, sprecht es aus. Oder aber auch sonst, dann merkt, oh, jetzt wäre ich so froh von Gott, was auch immer zu bekommen. Nicht mal, wenn du es genau spürst. Gang auf sie zu, lass dich segnen für sie, lass beten für sie. Lass dich segnen für dich, lass sie beten für dich. So. Genau. Das ist das, was auf uns zukommt. Wer möchte, darf mit aufstehen und mit mir zusammen das beten. Einfach als Gebet, als Wiederholung oder als Neues. Und sagen, das ist mein Gebet. O Jesus, der du freundlich und demütig bist, erhöre mich. Befreie mich, Herr Jesus, vom Wunsch, geliebt zu werden, geehrt zu werden, bewundert zu werden, bevorzugt zu werden, um Rat gefragt zu werden, anerkannt zu sein. Befreie mich, Herr Jesus, von der Angst, gedemütigt zu werden, übersehen zu werden, korrigiert zu werden, vergessen zu werden, belächelt zu werden, verdächtigt zu werden. Und Herr Jesus, in deiner Gnade erwecke in mir den Wunsch, dass andere mehr geliebt werden als ich, dass andere mehr respektiert werden als ich, dass andere bevorzugt werden und ich zurückstehe, dass andere geehrt werden, während ich ignoriert werde, dass andere ausgewählt werden, während ich übersehen werde, dass andere heiliger werden als ich, solange ich nur heilig genug bin für dich. Amen.